Es ist Montag, der 28. August.
Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Micky Beisenherz.
Einen wunderschönen Montagmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News Omelette. Und auch heute blicken wir ein wenig auf die Schlagzeilen und Meldungen des Tages. Was ist wichtig? Was ist von Gesprächswert? Worüber lohnt es sich zu reden? Und ich freue mich natürlich sehr, dass auch er aus der Sommerpause zurück ist. Gut erholt, strahlend schön, so wie Sie ihn kennen. Er ist... Er ist ja nicht nur der Chefkolumnist der Funke Mediengruppe. Er ist nicht nur Family Podcaster mit vier, dem Mutmach-Podcast, sondern er ist natürlich auch Buch- und Bestseller-Autor. Außerdem sage ich ihm: Hallo Lieblingsmensch, schön, dass wir uns kennen. Mit dir kann ich sein, verträumt und verrückt sein. Dr. Heino Schumacher.
Micky, was soll ich sagen? Ein traumroter Teppich. Ja. Ich hatte keine Sommerferien. Ich war die ganz Du, Biarritz und Tralala, ja, sicher, Ibiza, ne? Und ja. So mit den High and Mighty.
Ich bin ein großer Europäer, Hajo. Lass mir das von dir nicht kaputt machen.
Verstehe. Ich bin ein großer Brandenburger. Ja. Ich war im Wesentlichen zu Hause.
Ach, guck an.
Und war auch schön.
Aber du warst doch im Münsterland, du bist doch jetzt der Engel der Armen des Münsterlandes. Ich weiß doch, du warst irgendwie so bei so einer Art, Promi-Kellnern im Münsterland mit Wilsberg. Ja. Also oder kam da auch noch Johann Lafer irgendwo aus der Kiste? Hey, nee, super, da ist der Hajo. Der ist ein Freund von mir.
Ne? Münster ist ja so das Hollywood Westfalens. Ne? Ich meine, der meistgesehene Tatort kommt daher, Wilsberg. Ich glaube, seit 28 Jahren ist da zu Gange. Ne? Die anderen wissen alle, der heißt Leonhard Lansing
in Münster. Der sitzt auch immer im Savoy-Hotel in Köln an der Theke. Da sehe ich den immer. Ja, da sehe ich den immer.
Siehst du? Ja, und der macht hier seit ganz vielen Jahren in den Aaseeterrassen Promi-Kellnern, und weil sie richtige Promis nicht gefunden hatten, musste ich als Münsteraner
Da wussten die Gäste gar nicht, auf welcher Seite der Charity du jetzt da stehst.
So,
ne?
Genau. Und du, großartig im Musikprogramm und alles prima, und es geht an die Krebshilfe hier in Münster, und ey, komm.
Ja, dann will ich da jetzt auch nicht in die Suppe pinkeln. Sag mal, eine ganz andere Sache. Du bist ja ein drahtiger, erstaunlich schöner Mann. Hast du mitbekommen, dass das deutsche Leichtathletik Team bei der WM erstmals ohne Medaille blieb. Also das muss man doch jetzt muss man die deutschen Verbände auch mal, egal ob Leichtathletik oder Fußball, auch mal loben, dass sie da wirklich einige Sicherheitsmechanismen eingezogen haben, dass kein Verbandschef sich irgendwie übergriffig irgendeiner Gewinnerin oder einem Gewinner äußert mit Küssen und so. Da muss man sagen, da haben die deutschen Sicherheitsorgane also einige Vorkehrungen getroffen, dass es erst gar nicht nach Titelgewinn zu solchen unschönen Szenen kommt. Das muss man auch mal positiv betrachten.
Wenn du keine Titel gewinnst, ne? Ja. Super, also einfach nur verlieren und Übergriffe bleiben. Glaubst du denn, dass der spanische Präsident das überlebt?
Wollen wir da nicht gleich drüber sprechen, wenn es soweit ist?
Okay, weil ich finde das ja sehr spannend, diese totale Macho-Strategie, so von wegen, eigentlich hat sie mich vergewaltigt, sie hat mich hochgehoben.
So, das ist doch ein guter Teaser.
Was ist denn da schiefgelaufen?
Bei Veranstaltung am Freitag, AfD-Politikerin von Storch mit Fäkalien beschmiert. Das berichtet die FAZ. Diese verdammten Störche, diese Viecher, der Terror der Lüfte. Was ist denn, was hat denn diese Vögel, man dachte, es ist natürlich Beatrix von Storch, und die ist bei einem Auftritt in Rheinland-Pfalz mit Fäkalien beschmiert worden. Der Vorfall ereignete sich nach Polizeiangaben am Freitagabend in Daun in der Vulkaneifel. Da möchte ich jetzt zunächst einmal sagen, ich würde wahnsinnig gerne mal diese harsche Ballettkritik von ihr lesen, die sie geschrieben hat, die diesen Mann was ist denn da vor sich gegangen?
Ich frage mich vor allen Dingen auch, er soll das betreffende Material in der Jackentasche gehabt haben und es
ohne alles?
Ich weiß es nicht. Also es sind halt so Detailfragen, die man gerne mal wüsste, aber wie sieht denn jetzt die Jackentasche aus? Ja. Und er hat es ihr auf den Bauch geschmiert, also jetzt nicht, aber ganz ehrlich, also einfacher kann man der AfD jetzt nicht noch irgendwie einen Bonus zuspielen, weil das ist einfach so grottendämlich.
Ja, Wahnsinn.
Egal wer gegen wen, sorry, Haken dran, echt.
Ja, also man hätte natürlich gedacht, Brauner könnte sie nicht mehr werden, und dieser Mann, nein, aber also die Bild-Zeitung hat es wohl geschafft, den, ich zitiere, Kotwerfer Christian Stein, der sich als Künstler bezeichnet, zu erreichen. Und der sagte, das eigentliche Ziel war, die Veranstaltung zu beenden. Ich habe mich schon oft auf AfD-Veranstaltungen angemeldet, um mit ihnen zu diskutieren. Aber immer wurde ich rausgeschmissen mit dem Argument, sie hätten Angst vor mir. Ich sah keine andere Möglichkeit, die Veranstaltung zu stören. Also da muss man sagen, ein derartiger Trottel wie dieser, Künstler, ne? Mhm. Also der hat sich ja nun wirklich komplett diskreditiert. Also sie haben ihn immer nicht eingeladen, weil er mit ihnen reden wollte, und da muss man in diesem Zusammenhang sagen, da taten sie offensichtlich gut dran, denn so ganz beieinander scheint er ja nicht zu sein. Also das ist natürlich mit Sicherheit nicht der Weg, auch mit dieser Partei umzugehen, ohne sie am Ende zu stärken, weil das Argument, da kann man mal sehen, wie sie mit uns umgehen, das liegt natürlich so. Als braune Wolke schwebt auch da wieder über allem. Also sackdämlich, das kann man wirklich, also zumindest ist es mein Gefühl.
Man wünscht dem Täter einfach nur eine gute Therapeutin.
Die Schlagzeile des Tages.
Interview im ukrainischen TV. Selenskyj deutet Verhandlungslösung für Krim an. Das berichtet NTV. In einem Interview sagt Präsident Selenskyj, es wäre besser, die, Zitat, Entmilitarisierung Russlands auf der Krim politisch voranzutreiben, statt militärisch. Klar ist, dass eine andauernde Militärpräsenz der Russen auf der Halbinsel für die Ukraine eine Gefahr wäre. Ja, in diesem Interview hatte das wohl gesagt. Moderatorin Natalia Mosejczuk fragte Selenskyj in dem Interview, warum er kürzlich gesagt habe, dass er nicht sicher sei, ob wir über die militärische Deokkupation der Krim reden sollten. Selenskyj erwiderte, so gäbe es weniger Opfer. Ich glaube, es wäre so besser, vor allem für die, die das, also in Klammern die Deokkupation, verwirklichen werden. Jeglicher Krieg ist mit Verlusten verbunden. So, jetzt geht es nur in Anführungsstrichen um die Krim. Trotzdem ist ein Satz wie Selenskyj deutet Verhandlungslösung an, ein Sound, den wir bislang ja nun eher selten gehört haben. Und was leiten wir daraus ab?
Es gab ja schon dieses Ukraine-Treffen verschiedener Staaten, die sich ja schon mal versucht haben, da in Position zu bringen. Mhm. Am Ende werden wir, glaube ich, mit dem Gedanken klarkommen müssen, dass das jetzt eine Weile lang beides passiert. Der Krieg wird weitergeführt, aber immerhin ist dann eine Verhandlungslösung nicht mehr ganz außer Sicht. Ich frage mich jetzt ein bisschen, mit wem, weil von Putin hört man ja sowas überhaupt nicht. Und für die russische Armee ist die Krim einfach wahnsinnig wichtig als strategischer Platz, also als Hafen, der Hafen der Schwarzmeerflotte. Und das ist so schwer hinzukriegen. Die Russen brauchen es strategisch und es gehört eigentlich der Ukraine. Ja. Ich weiß nicht so ganz genau, wie eine Verhandlungslösung aussehen kann, es sei denn, man macht das zu so einer Art neutralen Zone oder sowas. Aber natürlich sehen wir hier, dass die Ukraine, die mobilisieren jetzt nochmal und ja, keine Munition mehr. Du kommst jetzt einfach in diese, wir spielen uns gegenseitig oder kriegen und bekriegen uns gegenseitig müde Phase.
Genau.
Und Putin jetzt auch nochmal eine Mobilisierung angekündigt mit Prigozhin.
Genau, Selenskyj hat nochmal so einen heißen Herbst quasi angekündigt, eine starke September-Offensive.
Ja.
Ja, und da deutet sich natürlich diese Patt-Situation oder, also Patt-Situation klingt natürlich wahnsinnig technisch. Man kann auch von einem Zermürbungskrieg oder dem berühmten Fleischwolf sprechen, denn das Ganze ist natürlich immer mit Opfern verbunden. Und an dessen Ende wird wahrscheinlich irgendwann irgendeine Form der Verhandlung stehen. In diesem Falle geht es jetzt in Anführungsstrichen nur um die Krim. Aber trotzdem ist dieser Sound jetzt in der Welt und lässt einige aufhorchen und sagen, aha, guck an, in diesem Falle scheint das schon mal eine Option zu sein. Ob es dann wirklich eine wird, weiß man natürlich nicht.
Ich halte es auch für schlau aus einem ganz einfachen Grunde. Diese ganzen Geschichten so von wegen, oh, hier wieder einen kleinen Geländegewinn und da geht vielleicht ein bisschen was voran. Was haben wir alle noch im Frühsommer gedacht? Oh, jetzt kommt die ukrainische Offensive und dann wird alles gut. Nein, die russische Seite ist ja auch nicht doof. Die haben da einfach ohne Ende vermint. Ich war mal mit so Minensuchern der Bundeswehr in Ex-Jugoslawien unterwegs. Das kann man sich nicht vorstellen. Mit Nadeln, wie mit Stricknadeln, gehen die da wirklich Zentimeter für Zentimeter durch den Boden, weil diese Scheißbiester da alle irgendwo, zum Teil auch neben der Straße und sowas. Ja, und das sind so Methoden. Fleischwolf ist genau das Richtige. Ne? Das ist auf Zeitspiel, auf Zermürbung, Verschleiß aufgebaut und da muss ein anderer Ton rein. Dieser Optimismus, so nächste Woche haben wir sie, den glaubt irgendwann auch keiner mehr. Auch die eigenen Leute nicht.
Die gute Tat des Tages.
Wohnkosten, SPD-Vorstoß für Mietenstopp verärgert Immobilienwirtschaft, das berichtet das Handelsblatt. Steigende Mietpreise bringen vielerorts Menschen an die Belastungsgrenze. Die SPD will mit einem umfassenden Maßnahmenpaket gegensteuern und löst damit teils großen Unmut aus. Ja, also man will da einen Mietenstopp veranlassen auf der Klausurtagung der SPD-Bundestagsfraktion an diesem Montag in Wiesbaden. Da gibt es einen Maßnahmenkatalog für mehr Mieterschutz und es sieht vor, dass bundesweit Mieten in angespannten Wohngegenden nur um maximal 6% innerhalb von 3 Jahren bis zur ortsüblichen Vergleichsmiete angehoben werden dürfen. Bislang geht es da ja eher um eine allgemeine Grenze von 20% in 3 Jahren und da, wo der Wohnungsmarkt angespannt ist, da sind es 15%. So, Atempause für Mieter. Klingt ein bisschen, hat so ein leichter Söder-Sound, ne? So, was wir jetzt brauchen, das ist eine Atempause für Mieter. Den Mietenstopp für die nächsten 3 Jahre. Das sagt die Vizechefin der SPD-Fraktion, Verena Hubertz. So, da ist die Wirtschaft aber so gar nicht begeistert. Und die Wirtschaftsweise Veronika Grimm, die hat auch gesagt, ein Mietenstopp bremse den Wohnungsbau noch weiter und erhöhe die schon immense Unsicherheit bei Investoren. Auch generell, wenn man in Deutschland befürchten muss, dass Erträge immer dann beschnitten werden, wenn es in der Öffentlichkeit gut ankommt und Wählerstimmen bringt, dann investieren die Unternehmen weniger oder eben andernorts. Das hat sie deiner Funke Mediengruppe gesagt. Und auch ich muss sagen, ja, klar, also Mietenstopp klingt erstmal gut, klar, aber das war irgendwie auch absehbar, dass das aus der Wirtschaft kommt, oder?
Die Immobilienwirtschaft beklagt sich, ist jetzt so eine Schlagzeile, wo sich mein Mitgefühl in Grenzen hält. Ja. Auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, dass gerade auch alles, was mit Energiesparen, CO2, Dämmen und allen ökologischen Maßnahmen zu tun hat, eben, das kostet natürlich Geld. Ja. Und es gibt ja auch Vermieter, die einigermaßen okay sind. Also hier in Berlin die öffentlichen Wohnungsbaugesellschaften, wie sie alle heißen, GESO, Bau und Hovo G und so, ja, die sind ja ganz okay. Und da gibt es noch einen anderen Aspekt, die sehr beliebte Deutsche Wohnen zum Beispiel, also diese großen Konzerne, die sind ja alle so haarscharf an der Grenze. Die haben ja alle in dieser Nullzinsphase da irre rumspekuliert.
Vonovia jetzt, doch auch, ne? Die sind
so,
da auch
und jetzt
irgendwie
gehen die Zinsen
schon
hoch. Ja, ja, genau. Die haben ihre ganzen Finanzierungsmodelle zum Teufel. Jetzt stell dir einfach nur mal vor, also nicht, dass man da auch Mitgefühl hätte, aber wenn so ein großer Wohnungskonzern auf einmal in Schieflage gerät, weil die einfach die letzten Jahre gezockt, genau, haben, brauchst du auch wieder öffentliche Kohle, um das alles aufzufangen und zu retten. Ja. Ja, es ist eine sehr einfache Möglichkeit, um in der Öffentlichkeit Punkte zu sammeln. Es ist, genau, auch eine richtige Maßnahme, aber zusammen mit dem, was insbesondere die Grünen in Sachen Klimaschutz wollen, zusammen mit den 6% Inflation, die wir haben, so richtig schlau auf Dauer ist das nicht.
So, und jetzt mal ein ketzerischer Einwurf meinerseits aus dem Herzen der Sozialdemokratie. Das ist ja wieder ein relativ frischer Gedanke der SPD. Es wendet sich ja so auch an das Herz der Sozialdemokratie, ja, also sozial sein, an die Mieter und Mieterinnen denken. Hat es möglicherweise auch etwas damit zu tun, dass ja das Selbstbestimmungsgesetz gerade eben unter großem Tamtam und Begeisterung seitens des SPD-Parteivorstandes präsentiert worden ist, aber möglicherweise vielleicht auch ein bisschen an der eigentlichen Wählerklientel auch vorbeigeht, will sagen, also ich glaube, sowohl du als auch ich finden das Selbstbestimmungsgesetz gut. Oder zumindest, dass man das alte Gesetz reformiert, jo, das ja nun wirklich an den Bedürfnissen dieser Zielgruppe vorbei war. Aber trotzdem, dass jemand wie Sigmar Gabriel, der ehemalige Parteivorsitzende der Sozialdemokraten, vielleicht möglicherweise auch nicht der sozialdemokratischste aller Sozialdemokraten, aber trotzdem einer klassischerer Prägung, dass der, wenn die SPD bei Twitter oder Ex schreibt, ne, Transfrauen sind Frauen, Transmänner sind Männer, Punkt. Und wir haben das Gesetz, klasse. Und der schreibt drunter, um Himmels Willen, kann es sein, dass er da möglicherweise doch auch ein bisschen aus dem Herzen der klassischen Wählerschaft spricht, die das mit dem Selbstbestimmungsgesetz möglicherweise an sich ganz gut finden, aber eigentlich auch ihrer Sozialdemokratie sagen wollen, passt mal auf, Leute, das ist ja gut und schön mit eurem Selbstbestimmungsgesetz, aber was ist mit Inflation? Was ist mit Jobs? Was ist mit günstiger Wohnen? Ihr kriegt nichts geschissen und feiert euch jetzt für das Selbstbestimmungsgesetz, das für ein paar Leute eine tolle Sache ist, aber was ist denn mit uns? Ja. Und dass sie dann in dem Moment sagen, hey Leute, wir haben euch Mieter nicht vergessen, jetzt passt mal auf, jetzt kommt die Bremse. Ist es vielleicht auch ein bisschen das? Monolog zu Ende.
Also erstens mal glaube ich, du bist auf dem richtigen Weg, aber zweitens würde ich es noch ein bisschen weiter aufziehen, weil gerade die Linke in der SPD und das ist ja bei den Grünen ganz ähnlich, haben ja das Gefühl, sie werden von diesem Kanzler Scholz und ihrem Realo Habeck die ganze Zeit da irgendwie vorgeführt. Ne? Ja. Und das ist natürlich so ein Signal an den anderen Teil der Partei, eben an die Linken, an die, die so sozialdemokratisch, klassisch sozial sind.
Ja.
Wir tun da auch was in der Richtung. Das tut jetzt nicht so richtig viel weh, weil die SPD-Klientel ist vermutlich eher MietwohnungsbewohnerIn als jetzt Penthouse-Mensch. Das zeigt aber natürlich auch, dass da Ungleichgewichte in den Parteien sind. Ich meine, Lisa Paus musste ja auch unbedingt ihren Gesetzentwurf für die Kindergrundsicherung auf alle möglichen komischen Arten und Weisen durchbringen und ist natürlich auch von der Partei Linken dafür gefeiert worden. Das heißt, die Konfliktlinien gehen ja nicht nur zwischen den Parteien, sondern auch innerhalb der Parteien, was man übrigens nicht unterschätzen sollte, weil das ist immer der erste Hinweis, dass eine Regierung bröckelt, wenn dir die Partei flöten geht. Das ist die Machtressource. Und die Fraktion ist wiederum etwas linkser als Olaf Scholz. Ich weiß, ich darf linkser nicht sagen, aber...
Stimmt, das hat der Kollege Tadeusz schon ermahnt.
Ja. Und die Tatsache, dass Olaf Scholz sich dazu zumindest nach meiner Kenntnis noch gar nicht geäußert hat, der wird das so zähneknirschend zur Kenntnis nehmen und sagt, komm.
Ja, der ist ja auch noch mit dem Industriestrompreis ja auch noch zugange, weil jetzt plötzlich der eigene Parteichef Klingbeil sagt, wir wollen den Industriestrompreis und Scholz hat gesagt, also in absehbarer Zeit ist damit aber mal Feierabend. Also es wird interessant und jetzt halt die Frage, jetzt kommt ja auch noch Meseberg, also die Regierungsklausur Meseberg. Wann geht's da los? Morgen, glaube ich, ne? Morgen und Mittwoch.
Ja.
Was wird das denn für eine Nummer? Also Lindner hat ja schon gesagt, also Kindergrundsicherung mit Paus, da werden wir uns rasch einigen, kein Thema. Und wenn sie gesagt haben, also das ist jetzt hier alles bombig, wie lange dauert's, bis sie sich wieder angiften?
Also der Schmerz ist vielleicht noch nicht groß genug, aber dieses Koalitionsregieren gerade, also wir dachten ja alle so Limettenkoalitionen, ne, Grün und Gelb, die sind eigentlich, eigentlich sind sie so, bedienen sie die gleiche liberale Klientel, totaler Quark.
Ja.
Und du hast es bei der Kindergrundsicherung wieder gesehen, ganz offenbar haben sich die betreffenden Minister nicht zusammengesetzt oder Ministerinnen in diesem Fall, um einfach erstmal grundsätzlich zu klären, was ist denn das Richtige für die betreffenden Kinder?
Genau.
So. Ja. Auf einmal erzählt Christian Lindner noch ganz andere Geschichten. Man müsse, also Geld würde ja für die Familien gar nicht reichen und eigentlich müsste man ja die Bildung und die Schulen und so weiter, womit er ja nicht Unrecht hat.
Vor allen Dingen natürlich, Kinder aus migrantischen Familien.
So,
darauf zielt er ja ab.
Sowas kläre ich aber doch vorher.
Ja.
Und nicht, wenn der Gesetzentwurf festlegt. Also die Lisa und der Christian, die gehen einfach mal auf eine Apfelschorle und legen sich einfach mal fest, so da sind wir uns einig, da muss was passieren. Und das war ja die grundsätzliche Idee, wir wollen bündeln, wir wollen Leistungen bündeln, damit man nicht eine Professur braucht, um irgendeinen scheiß Antrag auszufüllen. Okay. Das war ja erstmal die grundsätzliche Idee. Da ging es jetzt gar nicht mehr so sehr um Geld. Und da müsste man sich ja erstmal einig sein.
Ja.
Stichwort, es sollte ja sogar digitalisiert werden.
Gottes Willen.
Hammer, oder?
Ja.
So, wenn ich dieses grundsätzliche Verständnis nicht habe, dann kann ich auch keinen Gesetzentwurf schreiben, der durchgeht bei allen. Und dieses Nickelige, so hier hinten einen beipulen und da noch einen rum und Rache ist eine Speise, die kalt gegessen wird. Das kann man in der Opposition machen, das kann man in der eigenen Partei machen, aber nicht in der Koalitionsregierung. Und jetzt sind wir beim Führungsthema. Ja, wer Führung bestellt, von wem kommt dieses wunderbare Zitat?
Ja.
Genau. Und Führung würde doch bedeuten, dass jetzt Olaf Scholz seinen Ministerinnen und Ministern sagt, wisst ihr was, Leute, so ist die Reihenfolge. Erst einigt ihr euch intern und dann geht ihr raus. Also eigentlich müsste der so eine Kabinenansprache hinlegen.
Genau, ne? und deshalb meine Frage.
Schwer.
Deshalb meine Frage, wann ist es soweit, dass irgendwann, wahrscheinlich im Oktober 2024, jeweils die Größen der Parteien SPD und CDU zu ihren vermeintlichen Kanzlerkandidaten gehen, sowohl zu Scholz als auch zu Merz und beiden erklären, hört mal zu, Friedrich, das muss der Henrik machen und Olaf, guck mal, der Boris, der ist so beliebt als Verteidigungsminister, ich glaube, das wird unser Wasserkanzler. Und du, Friedrich, ich weiß, das ist dein großer Traum, aber guck mal, der Henrik, der geht immer zur Outfittery, der sieht gut aus, hat auch ein großes Bundesland geleitet. Und ihr beiden, ihr habt das doch prima so für den Übergang gemacht. Ihr könnt jetzt mal beide, wie realistisch ist das?
Also Friedrich Merz hat ja im Sommerinterview gesagt, ohne die CDU kann man derzeit nicht regieren. Wie wir sehen, funktioniert das eigentlich ganz prächtig.
Naja.
Wenn, ich glaube tatsächlich, wenn jetzt diese Ampel auseinanderfliegen würde, dann würde sich eine CDU, die 10% oder mehr vor der regierenden SPD legt, kaum als Juniorpartner zur Verfügung stellen. Ja. Insofern gäbe es Neuwahlen. Und dann, ja, mal gucken, ne? Also, dann ist Friedrich Merz vielleicht auch, stellt sich dann als nicht so toller Kanzlerkandidat raus, wie manche dachten. Ich habe hier in meiner Heimatstadt Münster auch mit einigen Unionisten geredet und die sagen, du merkst einfach, dass der 15 Jahre lang nicht in der Politik war. Ja. Der hat mit bestimmten Leuten nicht geredet, der hat einfach so ein bisschen den Anschluss verloren. Das ist, der ist halt nicht mehr so richtig in dieser Partei verwurzelt.
Aber wie willst du auch mit Leuten reden, wann immer du dich irgendwo an Tresen stellst, wenn die sich wegdrehen und gehen?
So, und er ist ja auch nicht so ein großer Tresensteher und Geher, ne? Also das, was man so als Menschenfänger bezeichnet oder so, das ist ja auch nicht seins. Und er hat ja auch, und das hat er ja mit Olaf Scholz durchaus gemeinsam, eine sehr, sehr hohe Meinung von sich selber. Ne?
Ja.
Und er lässt andere Leute eigentlich entweder nur reden, um ihre Meinung zu bestätigen oder um sie zu widerlegen. Aber das, was man so als Diskurs oder Debatte kennt, da sind die beiden, glaube ich, nicht so stark. Ich glaube, wir müssen das noch 2 Jahre aushalten. Außerdem sagt die SPD sich natürlich nicht ganz zu Unrecht. Also in Hessen und in Bayern, in den beiden Bundesländern, in denen jetzt in den nächsten Wochen gewählt wird, da hat in beiden Fällen im Wesentlichen die Union was zu verlieren. Ne?
Schöne Überleitung, Hajo. Komm, Bayern, du hast es schon gesagt.
Entzauberte Scheinriesen.
SPD fordert Rücktritt von Aiwanger wegen antisemitischem Flugblatt. Söder schweigt. Selten genug. Die Welt beschreibt es. Bayerns Vizeministerpräsident Hubert Aiwanger, er ist es ja wirklich, kämpft nach den Schlagzeilen über ein antisemitisches Flugblatt um sein politisches Überleben. Bayerns Grüne und SPD fordern von Aiwanger Konsequenzen, aber auch von Markus Söder, CSU, in Klammern CSU, als würde man es nicht wissen. Naja, also es ist
was
ja
soll denn so eine Konsequenz sein?
Das ist eine interessante Frage. Also ja. Ne, Markus Söder hat natürlich zwischenzeitlich festgestellt, dass dieses Flugblatt, dass das natürlich schäbig ist und ekelhaft und also so jetzt leicht paraphrasiert, das hat Söder schon festgestellt. Aber zu Aiwanger selbst hat sich Söder noch nicht geäußert. Jetzt ist es ja nun auch so, die Süddeutsche hat ja zwischenzeitlich gesagt, dass dieses Flugblatt, das da glaube 87, 88 in einer Schultasche von Aiwanger aufgetaucht ist, dass er es auch selber verfasst hätte. Also er wäre um ein Haar quasi der erste Prominente gewesen, der über eine minderjährige Person stolpert, die er selber ist. Jetzt ist es wohl nicht so, denn plötzlich ist der Bruder von Aiwanger, also quasi der Wario, der Garth Knight von Hubert Aiwanger aufgetaucht, nämlich Herbert. Ja. Herbert und Hubert, die beiden rechte Lauser. Und Herbert, der Bruder von Hubert Aiwanger, soll dieses antisemitische Flugblatt verfasst haben, das dann aber auch in der Schultasche von Aiwanger aufgetaucht ist. Wie Aiwanger sich erinnert, ein oder mehrere davon. So, und weil das nun mal damals so gewesen ist und Aiwanger mit 17 das wirklich, also ekelhafte Scheißzeug da.
Müssen wir da gar nicht drüber
reden. Ist
ja
völlig klar. Das nur am Rande. Deshalb muss jetzt Söder natürlich Konsequenzen ziehen und klar will die Opposition, dass Söder jetzt was macht. Nur, was soll er denn jetzt genau machen? Was wäre denn die Konsequenz? Also es ist ja auch sein Koalitionspartner, sein Wirtschaftsminister. Er ist natürlich auch sein politischer Mitbewerber, weil ja demnächst Wahlen sind. Aber was genau soll Söder denn jetzt machen?
Sehr spannende Frage. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob er den rausschmeißen könnte. Könnte er aber, was würde dann passieren? Dann würde Folgendes passieren, dass nämlich weite Teile der Aiwanger Fanbase komplett auf die Barrikaden gehen. Und du hast ja so ein bisschen so einen leichten Trump-Effekt. Ne? Der Aiwanger kann ja machen, was er
interessant,
will.
Ne? Genau.
Die Leute finden es super. Ja, und die Aiwanger Fanbase, die sagt, ja, die linke Süddeutsche, die habt jetzt dem Hupsi da irgendeine alte Geschichte und so. schon mal schwierig. Also die Mystifizierungswahrscheinlichkeit ist gar nicht mal so gering. Zweitens, das, was du ja brauchst bei so einem Skandal, ist ja immer die Smoking Gun. Also du musst letztendlich seinen Finger am Abzug gefunden haben. Dieses Flugblatt hat keinen Absender, hast du schon gesagt. Ja. So. Jetzt sagt Bruder Hupsi, der Büchsenmacher.
Waffenhändler,
klingt immer so.
Waffenhändler ist einfach so geil.
Klingt immer so, als wäre da noch Plutonium mit im Spiel.
Ja, wobei in Zeiten des Ukraine-Krieges ist der Begriff Waffenhändler ja durchaus wieder positiv besetzt. Also man könnte sogar eher sagen.
Okay, ja. So. Mein Bruder war rein mit da. Ja, gut. Nein, aber der ist ja ganz, also der macht halt so Jagdwaffen.
Ja, und Büchsenmacher so ist halt auch so ein geiler Begriff. Ne? Deswegen so. Hatte ja wahrscheinlich Aiwanger damals auch mal gesagt, ich würde mir wünschen, dass jeder Mensch in Bayern ein Messer bei sich führt. Es war im Grunde so eine Art werbliche Maßnahme für seinen Bruder jetzt im Nachhinein, ne? Muss man sagen. Da eigentlich
so, das ist das eine. Ja. Vielleicht ist er auch noch Messerschleifer oder so. Aber ja, so, gut. Das ist der zweite Punkt. Der Aiwanger ist natürlich ein unglaublicher Bierzeltpopulist in bester bayerischer Tradition. Und ja, der will auch denen in Berlin den Arsch aufreißen und sowas. Das kann man auch als sehr grenzwertig, was jetzt Demokratie.
Wir holen uns die Demokratie zurück.
Aber zwischen konservativ und Bierzelt und antisemitisch liegt immer noch ein ziemlicher Graben.
Genau.
Und der ebenfalls jüdische Professor von der Bundeswehr-Uni, Michael Wolfsohn, der sagt zum Beispiel, er findet es problematisch, wenn Antisemitismus-Themen für so einen politischen Infight gebraucht werden. Ne? Weil dann geht es gar nicht um Antisemitismus, sondern es geht einfach nur darum, dass ich das jetzt als Waffe benutze.
Das stimmt so. Ja auch. Übrigens ganz kurz, natürlich stellen sich viele Menschen die Frage, wieso kommt das jetzt, ne? In dem Moment, wo Aiwanger populärer ist denn je. Also die Frage nach dem Zeitpunkt im politischen Wettbewerb, die darf man ja immer stellen. Also immer die Frage, wer hat das geleakt, aus welchem Grund, wann? Und die Frage ist in diesem Zusammenhang dann auch immer, die Fans von Aiwanger, die Sympathisanten der Freien Wähler, wie werden sie auf so etwas reagieren? Meine Mutmaßung ist, die meisten, wenn nicht sogar alle oder sogar noch mehr sagen, wie unfair, der war 17, mein Gott, wir alle haben doch mal Quatsch gemacht, ja, jetzt aus der Position der Leute, also nicht aus meiner persönlichen, wie, die wollen den jetzt mundtot machen, weil er denen zu groß geworden ist. Also was du gerade so ein bisschen gesagt hast, so auf Trump bezogen, ne?
So,
ich glaube, es wird keinen negativen Effekt für ihn haben, kann ich mir wirklich, glaube ich, kaum.
So ist es. Und jetzt, ob der Bruder tatsächlich der Verfasser war oder ob die das zusammen, warum auch immer, der Bruder hat die Verantwortung übernommen, das heißt, der rauchende Colt ist noch eine Nummer kleiner
also
geworden.
Also die Punkte natürlich. In Flensburg holt sich jetzt Bruder Aiwanger ab quasi, wie wir das machen. Das ist auf dem Foto, das ist nicht der, das bin nicht ich, so, das ist mein Vater gewesen. So.
Das heißt, der Söder hat keine wirklich harte Handhabe, ihn rauszuschmeißen.
Ja.
Dass die Opposition das fordert, ist ihr gutes Recht. Das fordert jede Opposition. Ich glaube, dass da in einer Woche kein Mensch mehr drüber redet. Es sei denn, die Kollegen von der Süddeutschen haben jetzt noch was zum Nachlegen.
Also man kann natürlich auch nochmal, wenn man mal zwei Schritte zurücktritt, ja, das, also man kann natürlich grundsätzlich mal sagen, sag mal, wie sind die denn da in Niederbayern drauf? Wie sind die denn in der Familie Aiwanger so drauf? Und wie ist denn auch Hupsi Aiwanger drauf, dass er die Dinge aber sich in der Schultasche hatte. Er muss ja irgendeinen Grund gehabt haben. Ich muss übrigens sagen, in meiner Schulzeit wäre das alles gar nicht gewesen. Ich hätte so ein Ding natürlich nicht in der Tasche gehabt, aber selbst wenn, die Bananenplempe am Fuße des Tornisters hätte sowieso alles unleserlich gemacht. Das hätte sowas, wäre nie aufgetaucht bei mir. Also, aber die Fragen, also ich weiß nicht, ob das
auch
so ganz aus der Welt ist. Ne? Also ja, die Begründung ist
ja,
auch
aber
gut.
Die Geschichte ist auserzählt. Weißt du, wenn da jetzt nicht mehr noch irgendwie neue Vorwürfe kommen, was willst du machen?
Ja.
Der Bruder, die Begründung ist ja auch echt super spooky, so von wegen, ich war wütend, weil ich sitzen geblieben bin und wollte es meinen Lehrern, die waren alle links.
Ich habe mal kurz meinen Kampf geschrieben. Ne?
Ja, also, was ein Quark, ne? Da kann man ja auch irgendwie besser irgendwie ein bisschen einen Kuhfladen aus der Jackentasche, aber gut, das hatten wir auch schon.
Bitte empören Sie sich jetzt.
SC-Fans reagieren auf Rubiales Faust statt Kuss, das berichtet der Stern. Fans des SC Freiburg halten ein Plakat mit der Aufschrift Machtverhältnisse wieder 1A ausgespielt. Also so wird das Foto beschrieben und die Anhänger des Fußball-Bundesligisten SC Freiburg haben den wegen des Kussskandals in Ungnade gefallenen spanischen Verbandschef Luis Rubiales und Aufsichtsratmitglied Karl-Heinz Rummenigge vom FC Bayern München mit Bannern kritisiert. Zitat, Machtverhältnisse wieder 1A ausgespielt, Frauen gewinnen WM, toxische Männlichkeit in aller Munde war auf zwei Spruchbändern zu lesen, aber auch ein Spruchband, da stand drauf, Faust statt Kuss für Rubiales und Rummenigge, sorry mit Verlaub, absolut okay. Und da habe ich schon wieder gedacht, was eine Kacke. Weißt du, es ist auch wieder so, so ja, dämlich, wo man denkt, ja, ja klar, auf die Schnauze. Das ist wieder so selektive Ethik. Wenn man sagt so, sich gegenseitig was auf die Schnauze oder jemandem was auf die Schnauze zu hauen, ist in Ordnung, weil wir uns darüber aufregen, dass da jemand jemanden unfreiwillig geküsst hat, beziehungsweise jemand das für okay geheißen hat.
Och, sie hätte ihm schon eine schallern können, oder? Es wäre schon lustig,
ja,
wär schon lustig gewesen,
total,
oder?
Total.
So wie der Gärtner, der Dirigent, der da dem Sänger eine getafelt hat, weil er auf der falschen Seite von der Bühne runtergegangen ist. Aber gut, ist eine andere Geschichte.
Ja.
Ich bin mir sicher, dass ganz Madrid, ganz Barcelona, ganz Spanien wird über nichts anderes reden, als über diese Transparente im Dreisamstadion. Diese ganze Causa hat ja in Wirklichkeit ganz schöne Kollateraleffekte. Mhm. Also zum Beispiel die Tatsache, dass Karl-Heinz Rummenigge uns einfach nochmal teilhaben lässt an seinem Weltbild. Ja. Danke, das war mir so klar nicht.
War schockiert, der Mann war für mich immer völlig in Ordnung.
Genau. So, und auch die Art und Weise, wie der Rubiales sich verteidigt. Ich finde es so unsäglich, da tatsächlich eine Täter-Opfer-Umkehr zu machen. So von wegen, eigentlich war sie die Böse. Eigentlich hat sie mir an die Wäsche gegangen. Ja. Und dann haben sie, glaube ich, in so einer Veranstaltung, wo er fünfmal wiederholt hat, ich trete nicht zurück, haben sie extra Funktionärsfrauen in die erste Reihe gesetzt, die sich dann dummerweise auch haben setzen lassen.
Ja.
Aber einfach um so, weißt du, so nordkoreanisch so ein Bild zu erzeugen, boah, die Frauen stehen alle bei mir. Ich finde es großartig, dass diese Nationalmannschaft, diese Frauennationalmannschaft geschlossen in den Streik getreten ist, dass sich Trainer und Masseure und ich weiß nicht, was von allen anderen Nationalmannschaften, Jugendlichen und so weiter angeschlossen haben. Das finde ich wirklich stark. Ich bin mir nicht sicher, ob sich 23 Millionärsmänner, weißt du, dann hätten die Berater gesagt, mal lieber nicht und Streik und was soll der Sponsor sagen?
Aber da solidarisieren sich ja momentan ja wirklich so viele, also ich warte eigentlich nur noch auf Kim Jong-un und Mohammed bin Salman, die auch noch alle sagen, so kann man mit Frauen nicht umgehen. Die FIFA hat ja Rubiales jetzt auch für 90 Tage suspendiert.
Klar, das ist das Einzige, was mich irritiert. Das
die FIFA hatte natürlich ein bisschen Angst, dass sie sich da ihren guten Ruf ruinieren, wenn sie da jetzt nicht einschreiten.
Guten Ruf vor allen Dingen.
Aber die Geschichte ist natürlich insofern exemplarisch für die moderne Medien-Welt, denn das Vergehen an sich war natürlich eklig und übergriffig, keine Frage, aber hätte Rubiales in dem Moment gesagt, pass mal auf Leute, ich muss noch mal kurz innehalten, das was hier gerade passiert ist, das haben wir alle gesehen, das war natürlich totale Scheiße, hätte mir nicht passieren dürfen und ich kann in diesem Falle wirklich nur Herr Mose um Verzeihung bitten und alle anderen auch, was ich hier gerade gemacht habe, so sollte man sich nicht verhalten, Entschuldigung, das war großer Käse. Ich glaube, er wäre mit der Nummer durchgekommen, vielleicht hätte man sogar gesagt, ey, endlich mal einer, der sein Verhalten reflektiert. Es ist wie
er hätte
so häufig,
sogar zurücktreten können. Er hätte doch sogar sagen können, sorry, war scheiße, ich trete zurück.
Ja,
warum denn nicht?
Ja, gut. Ja, wenn er, gehen wir mal davon aus, er wird seinen Job gerne behalten. Ja, so. Dann wäre er mit der Geschichte wahrscheinlich sogar durchgekommen. Aber wie so häufig ist die Misskommunikation des Fehlverhaltens am Ende das, was die Person dann zum Stürzen bringt. Weil das ist ja genau das.
Nein, stopp. Es ist nicht die Misskommunikation. Es ist nicht die Kommunikation. Es ist die Haltung.
Ja, das stimmt.
So. Der hat sich nicht verkommuniziert. Der ist einfach nur ein scheiß Macho.
Ja, stimmt.
Kannst du noch so viel kommunizieren.
Du hast recht. Also der Punkt geht ganz klar an dich. Er hat seine Haltung mehrfach sehr gut kommuniziert.
Ja, und deswegen auch. Vielen Dank dafür.
Ja, das stimmt. Und deswegen, klar.
Aber das überlebt er nicht.
Nein. Es sei denn, er präsentiert erst noch einen glatzköpfigen Bruder und sagt, ich war das gar nicht.
Ja, genau.
Das war hier nicht Luis Alonso. Rubiales, sondern Sergio Rubiales, mein Bruder, der dann plötzlich auftaucht.
Also Aiwanger überlebt, Rubiales überlebt nicht.
Das ist sie jetzt, die Wende.
Mozzarella erstmals beliebter. Frankreich erlebt eine Camembert-Krise. Das berichtet die Rheinische Post. In Frankreich wird zum ersten Mal mehr Mozzarella gegessen als die Spezialität aus der Normandie. Der Verkauf des Camembert geht seit Jahren zurück. Experten erkennen darin einen Kulturwandel. Frankreichs Käsereien ein Problem. Also ich weiß ja, dass Ulrich Wickert uns hier regelmäßig hört. Ich hoffe, er hat trotzdem noch einen schönen Tag heute. Nicht, dass er sich gerade jetzt ans Herz gefasst hat. Ich meine, er ist ja immerhin der Ehrenritter der Käselegion.
Mr. Camembert.
Eben. Und jetzt plötzlich das. Also mon Dieu, aber, kann ich da
sorry,
nur sagen.
Sorry, aber das zeigt mal wieder, nicht jede Studie ist auch wirklich belastbar.
Also jetzt ganz vorsichtig, vorsichtig. Keine Scheiße erzählt, also was ist mit der Studie?
Übrigens, Karl Lauterbach hat Auschwitz mit 2 S geschrieben, als er gegen Aiwanger getwittert hat. Aber das nur am Rande. Ne? Hauptsache steht menschenverachtend drin. Ich glaube nicht, dass es fair ist, Camembert mit, wie heißt das andere?
Mozzarella.
Ja, aber das eine ist Käse. Ja, das ist handwerklich gut gemachter Käse. Das andere ist irgendeine Analogpampe. Also das kann man doch nicht vergleichen. Nein, aber das ist ja ungefähr so wie Fahrräder mit E-Bikes zu vergleichen oder Läufer mit Nordic Walkern.
Hast du denn jetzt gegen Mozzarella, der gute Mozzarella?
Der ist nicht gut, das ist Zeug. Ich glaube, wenn man das biochemisch untersuchen würde, dann wäre das dicht an dem Fladen, der von Storch da aufgedrückt wurde.
Einmal hier beim Münsteraner Promi-Kellner und dann tickt er aber gleich komplett durch.
Frag mal deinen Kumpel Jakob Lund. Ja, der ist doch so einer von der Drei-Sterne-Fraktion. So, der wird dir erklären, das eine ist richtig guter Käse. So, und das andere ist halt
Jakob
Zeug.
Lund hat sich von Bett 1 eine Spezialversion machen lassen. Eine Matratze bestehend nur aus Camembert. Also insofern sprichst du da den richtigen an. Und auf dieser genießt er seinen Mont Rachet gerade. Jetzt zum Frühstück sogar schon bereits.
So, und du kennst doch diese Latex-Matratzen, ne?
Selbstverständlich. Die habe ich.
Die sind aus Mozzarella. So. Ne? Und das ist der Unterschied zur Camembert-Matratze.
Ja, das ist natürlich absolut. Oh Gott.
Twitter. 280 Zeichen Wahnsinn.
Oder Ex, muss man jetzt sagen. Ex. Und zwar von Behzad Karimkhani. Liebe Grüße. Ein kleines, schönes Zitat, was er geschrieben hat. Er hatte etwas zitiert, und zwar eine Amazon-Rezension seines Buches Hund, Wolf, Schakal. Sehr zu empfehlen an dieser Stelle. Ich zitiere die Amazon-Rezension des Buches. Mittels vielen eingeschobenen Textbausteinen wird das Buch auf eine Stärke von 1 Zentimeter gebracht. Ohne diese Tricks wäre das Buch wohl nur einen halben Zentimeter dick. Für das Geld sehr unseriös. Es gibt sicher Menschen, denen das Buch gefällt. Meine Meinung ist nur eine unter vielen.
So. Das zumindest stimmt.
Ja. Ajo, und jetzt? Also du schreibst ja gerade an einem Krimi. Und
der ist fertig.
Du bist fertig. Du hast es ja abgegeben. Und wie groß ist deine Sorge, solche Rezensionen zu erhalten?
Also erstens mal war das betreutes Schreiben. Ich habe mit dem ganz großartigen Drehbuchautor Michael Meisser zusammengeschrieben. Und ich weiß nicht, ob man das schon verraten darf, aber ich war ja mal dieser Laufkolumnist Achim Achilles für Spiegel Online. Ja. Und es wird ein Läuferkrimi. Und der Untertitel heißt Laufende Ermittlungen halten manche Menschen für komisch. Ah, siehst du, es funktioniert beim Volk.
In welcher Zeit versucht das Opfer dem Täter zu entkommen?
Ich sag mal so in Bestzeit. Also so viel kann man verraten. Das Ganze hat auch 42 Kapitel, aber das sind alles Details. Wo waren wir stehen geblieben bei der Rezension bei Amazon, wo Leute anfangen, Buchqualitäten in Zentimetern oder auch in Gramm oder in Anschlägen. Ich weiß nicht, ich glaube, die Doktorarbeit von Albert Einstein hatte 17 Seiten, wenn man gesagt hätte, scheiß auf die Relativitätstheorie, da fehlen einfach 300.
Das Flugblatt von Aiwanger hatte nur 2.
Eine halbe. So, und das ist sehr deutsch. Das ist sehr deutsch, so wie viel Papier kriege ich fürs Geld. Ich finde, manche Bücher könnten durchaus kürzer sein, dann würde ich sie lieber lesen. Ich habe jetzt in den Ferien habe ich Eric Vouillard gelesen, französischer Superautor, der so über historische Ereignisse schreibt. Der schreibt nie über 100 Seiten. Und ich bin total dankbar. Und das neue Schirach-Buch zum Beispiel.
Ja, stimmt. Werden immer dünner, die Bücher von Schirach.
Ja, und die Hälfte davon ist noch das SZ-Magazin-Interview, was der Stern irgendwie sehr elegant nachgedruckt hat. Aber anderes Thema. Ja, und ich bin ja dankbar, wenn es nicht so lang ist, ehrlich gesagt. Gut, eine Rezension von vielen. Lassen wir es einfach dabei. Mein Krimi wird so mitteldick und jede Seite ist ein Euro wert.
Und was schreibt eigentlich die Bild?
Post von Wagner. War Putin der Mörder? Wir werden es nie erfahren. Wir werden überhaupt nichts erfahren. Russland ist die Abwesenheit vom Licht. Es ist ein dunkler Erdteil. Hat die russische Flugabwehr das Flugzeug des Wagner-Chefs abgeschossen? War eine Bombe des Geheimdienstes an Bord oder war alles inszeniert? Lebt Prigozhin doch? Wird er von Gesichtschirurgen zu einem anderen gemacht? Was wir wissen ist, dass Putin Verräter hasst. Ich spucke sie aus meinem Mund wie Fliegen, sagte er. In Russland herrscht Angst.
Die Menschen sagen nichts. Jedes falsche Wort bringt sie ins Gefängnis. Was bedeutet der Tod des Wagner-Chefs? Wenn man so will, ein Mörder hat einen Mörder umgebracht.
Dann sollen sie sich doch alle umbringen.
Wie dunkel wird Russland? Wie diabolisch, wie teuflisch. Teufel gegen Teufel. Wir wissen nicht, wer die Mörder sind. Tragen sie Krawatten wie Putin? In die Liste der Kriegsverbrecher gehören beide. Der Wagner-Chef und Putin. Nach Genghis Khan, Stalin, Hitler. Es ist entsetzlich, wie viele Teufel in unserer Welt leben. Herzlichst, Ihr Franz Josef Wagner.
Also da muss man ja der Fairness halber sagen, Putin hat ja schon gesagt, dass er sich um lückenlose Aufklärung bemüht. Und die aktuellen Meldungen sind ja jetzt auch, DNA hat bewiesen, also Prigozhin, der ist jetzt... Also,
glaubst du das? Im Land der Doppelgänger?
Ja, ich weiß.
Also wenn du Prigozhin wärst, würdest du dann in Moskau in ein Flugzeug steigen, zusammen mit deinem
Stellvertreter? Also ich würde auf jeden Fall schon mal nicht mit Prigozhin in ein Flugzeug steigen, das steht schon mal
oder
fest.
Oder so, da fragst du dich, was die anderen neun eigentlich in der Birne hatten. Da so ein bisschen DNA zu finden, komm, also das kriegt man schon noch irgendwo hin.
Ja.
Prigozhin hat, glaube ich, schon mal einen Flugzeugabsturz inszeniert.
Ja.
Also so doof ist der. Also mir ist die Geschichte zu einfach.
Hat möglicherweise Prigozhin das Flugblatt von Aiwanger damals in die, weiß man...
Du bist einer ganz großen Sache auf der Spur gerade.
Eine letzte Sache, Hajo, und dann müssen wir wirklich den Sack zumachen für heute. Der March of Washington, die Rede von Martin Luther King, ist auf den heutigen Tag genau 60 Jahre her.
I have a dream.
I have a dream. Und jetzt die kurze Frage, nachdem gerade eben erst wieder ein Hassverbrechen geschehen ist in den USA, jemand, ich glaube es waren drei Schwarze, und danach sich selbst umgebracht hat. Was ist davon zu halten, von der Rede? Was hat sie ausgelöst? Wo stehen wir denn da jetzt gerade?
Also die Rede hat ganz viel ausgelöst, weil man muss ja nochmal einen Schritt zurückgehen. Rosa Parks, die in Montgomery, Alabama, es gewagt hat, sich aus dem nur für Schwarze vorgesehenen Teil des Busses in den weißen Teil zu setzen. Und dann gab es ja diesen Busstreik. Das war ja so die Initialzündung. Und es ging ja in erster Linie erstmal um diese Rassentrennung, um diese Apartheid, die abzuschaffen. Was ich an dieser Rede so spannend finde, jeder Redenschreiber guckt sich das ja an und dann soll der CEO von irgendeinem Bettenkonzern jetzt auch so eine I have a dream Rede halten.
Ja.
Das Irre ist, Martin Luther King war irgendwie schon der 15. oder 16. Redner bei dieser Veranstaltung und wollte da erst so was ganz, so eine ordentliche Rede halten. Und dann hat Mahalia Jackson, die kennt man als Gospelsängerin, die hat ihm zugerufen während der Rede zweimal: Martin, erzähl ihnen von dem Traum.
Oh, wow.
Und seine Berater haben vorher alle gesagt, lass das mal weg mit dem I have a dream, das ist doch alles albern. Und daraufhin hat er das Redemanuskript, also das eher offizielle, zur Seite gelegt und hat das freigesprochen. Also diese Schlusspassage. Und dann hat er das ein Dutzend Mal wiederholt mit I have a dream. Und für ganz viele Redner und Rednerinnen ist das ein super guter Hinweis. Ja, pack das Manuskript zur Seite und erzähl, was ist.
Besser auf jeden Fall, als Mahalia Jackson in die Luft zu reißen und sie zu küssen.
Absolut.
Einfach mal auf sie zu hören.
Was daran das Dramatische ist, man hat den Eindruck, dass so mit Obama diese Entwicklung irgendwie so abrupt abgebrochen ist und jetzt dieser brutale Backlash kommt mit den ganzen Trumps und was ja sonst noch alles los ist. Und du siehst einfach, dass diese Gerechtigkeitsgeschichten, das hat man in Indien mit Mahatma Gandhi auch gesehen, das sind immer so Wellenbewegungen. Du wirst immer wieder zurückgeworfen und insofern ist da überhaupt nichts fertig oder so. Dieser Kampf geht weiter. Der geht inzwischen mit anderen Mitteln weiter. Inzwischen hat der Rap wahrscheinlich größeren Einfluss als irgendwelche Prediger. Aber trotzdem, das ist noch lange nicht vorbei.
Hajo, ich danke dir ganz herzlich. Immer schön, dich hier zu Gast zu haben.
Ja.
Und demnächst begrüße ich dich dann hier als Krimi-Autorin.
Ja.
Was müssen wir noch alles erdulden?
Du, bevor ich anfange, Flugblätter zu schreiben, lieber
Tommy. Ja, das stimmt allerdings. Also, mach's gut. Micky. Ich verweise gerne auf Wir den Mutmach-Podcast und ansonsten lesen Sie seine Kolumnen im Rahmen der Funke Mediengruppe. Sie können ihm ja eh nicht entkommen. Also, was soll's. Schön, dich zu Gast zu haben. Immer gut.
Danke, Micky.
Dank dir. Ciao.
Tschüss.
Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio-Bummens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion: Niki Hassan-Nier. Executive Producer: Tobias Baukhage. Produktion: Hannah Marahiel. Ton und Schnitt: Niki Fränking. Neue Episoden gibt es immer montags, mittwochs, freitags und samstags. Überall, wo es Podcasts gibt.
Stimme der Vernunft und unerreicht gute Sprecherin der Rubriken, Bettina Rust.